Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada. Das Thema heute: Weiterbildung oder lebenslanges Lernen. Oder, weil das für viele wie eine Strafe klingt, lebensbegleitendes Lernen. Keine Strafe, sondern Lebensinhalt ist Weiterbildung für meinen Gesprächspartner heute, Bernd Kepplinger, Professor für Weiterbildung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Hallo, Herr Kepplinger.
Hallo, Herr Viada. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Sie waren vorher Juniorprofessor an der HU Berlin zwischen 2011 und 2015 Mitarbeiter, zwischen 2001 und 2010 Mitarbeiter am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung und am Bundesinstitut für Berufsbildung. Und Sie sind Vorsitzender der Sektion Erwachsenenbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften. Kann man wirklich sagen, Herr Kepplinger, Weiterbildung ist Ihr Leben?
Ja, also auf jeden Fall in den letzten rund 25 Jahren von Studium über Forschung, Lehre. Und ich nehme auch selbst an Weiterbildung gerne teil. Also insofern ist es etwas, was ich in vielerlei Facetten kenne und schätze.
Wie haben Sie das als Thema, auch als Forschungsthema für sich gefunden?
Ja, so ein Stück weit über Umwege. Also ich weiß noch, wie ich das Studium begonnen hatte, hat mich eigentlich eher andere Themen interessiert. Als junger Mensch hat man ja vielleicht erstmal auch so zur Weiterbildung noch nicht so den Zugang, kennt eigentlich nur Schule, Studium und ist mit Weiterbildung noch nicht befasst. Und das kam dann über das Studium, also über vor allem Wiltrud Giesecke, eine Professorin in dem Bereich, ja, die mich mit ihrer Begeisterung für das Thema, sie hat viel auch zum Thema Emotionen, Bildungsberatung geforscht. Und das waren so Dinge, die ich vorher ja noch gar nicht kannte. Und die Neugier ist gewachsen und die Lust und das Interesse in dem Bereich weiterzuarbeiten und etwas beizutragen zur Forschung und Lehre.
Irgendwie ja ganz typisch, Herr Kepplinger. Sie haben gesagt, Sie kannten diese Themen, diese Bereiche vorher gar nicht. Ist Weiterbildung der vernachlässigte oder vielleicht sogar vergessene Teil unseres Bildungssystems?
Ja, also mit dem Bild kann man sehr viel leider anfangen. Also es gibt auch so international, dass so das Bild des Schneewittchens verwendet wird. Also auf der einen Seite ist Weiterbildung, kann man sagen, überall. Also Sie finden heutzutage in nahezu jedem Ministerium, Ressort, auch einen Weiterbildungsbereich. Kaum ein Beruf kommt noch aus ohne Weiterbildung. Und gleichzeitig ist es ja so dieses Paradox. Auf der einen Seite ist es überall und wird überall gebraucht, alltäglich eingebunden. Und gleichzeitig ist häufig dann aber auch das Bewusstsein, da es halt nicht zentral gebündelt ist, ein zentrales Bewusstsein dafür da ist, was sich bis hin zur Bildungsberichterstattung niederschlägt. Wenn Sie auf der Straße einfach Menschen fragen, haben Sie eine Weiterbildung in den letzten 12 Monaten gemacht? Dann sagen durchaus viele erst einmal nein. Gibt man ihnen dann Beispiele, angefangen von, haben Sie einen Sprachkurs gemacht, haben Sie einen Kochkurs gemacht, haben Sie einen Yogakurs gemacht? Dann sagen ihnen Menschen, ja, doch, klar, habe ich gemacht, belegt. Mhm. Also das wird häufig nicht mit Weiterbildung verbunden.
Ist das,
macht so das, ja, Entschuldigung.
Alles gut. Ist das auch Teil des Problems, dass vielleicht das Spektrum so groß ist? Also Sie haben gesagt, das geht vom Kochkurs, Yogakurs bis zum Master-Aufbaustudium. Da ist ja quasi alles drin und dieses große Spektrum. Also ich würde ja sagen, dass ein Master, ein Weiterbildungsmaster da mit dem Kochkurs doch wenig zu tun hat.
Absolut. Also das ist dann auch angefangen von den Lehrkräften in diesen angesprochenen Kursen, die sich jetzt auch nicht unbedingt als eine Gruppe verstehen, sondern sich eher kommen, häufig das ist ja auch in der Weiterbildung auch eine Stärke. Die Menschen kommen ja häufig aus den verschiedenen Berufen, Tätigkeiten, haben vielleicht eine Zusatzqualifikation gemacht oder einfach Erfahrung gesammelt beim Lehren, aber sind jetzt nicht ausgebildete Erwachsenenbildner, Weiterbildner mit einem Studium und ähnlich. Also der Großteil des Lehrpersonals kommt aus dem Leben, aus den Berufen, aus den jeweiligen Bereichen. Und dementsprechend ist da nicht jetzt so ein gemeinsames Bewusstsein wie vielleicht bei Gymnasiallehrerinnen und Lehrern auf der anderen Seite, die sich eher ganz klar als eine homogene Gruppe, als eine mit einer gewerkschaftlichen Vertretung oder Vertretung verstehen. Das sind schon ganz große Unterschiede. Mhm. Und diese Vielfalt ist einerseits Stärke. Und wenn man aber so zum Beispiel eine der letzten OECD-Studien zu Deutschland sich anschaut, wurde das durchaus auch als eine Schwäche bemängelt. Also diese Vielfalt, diese Reichtum, kann man auch so sehen, dass es zur Intransparenz beiträgt, dass man schwer als Bürgerinnen und Bürger weiß, wo ist denn jetzt ein Anbieter, wo ist jetzt die Weiterbildung, die zu mir passt, die mich weiterbringt, die für mich nützlich, hilfreich ist. Da sind durchaus erhebliche Orientierungsschwierigkeiten vorhanden.
Wie kann man die beseitigen, diese Orientierungsschwierigkeiten, um die Stärke dieses breiten Systems zu erhalten, aber vielleicht diese Schwäche der Intransparenz zu beseitigen?
Also ein klassischer Ansatz ist zu sagen, man muss mehr Beratungsstellen, Bildungsberatungsstellen schaffen. Und da hat man in den letzten 20, 25 Jahren häufig von Modellprojekten in den Kommunen, Lernen vor Ort, Lernen in den Regionen, weil solche Projekte Beratungsstellen geschaffen. Also zum Beispiel in Berlin gab es die sogenannten Lernläden. Da hatte man den Ansatz gehabt, man setzt wirklich in die Fußgängerzonen, dort, wo die Menschen sich bewegen, eine Beratungsstelle hin, wo die Menschen wirklich ja parallel zum Einkaufen im alltäglichen Leben sich beraten lassen können, also sogenannte niedrigschwellige Beratungsangebote finden. Also
Hat
das
das
ist ein
geklappt?
Ansatz.
Hat das geklappt?
Zum Teil ja, wobei, wenn man wirklich sich auch so jetzt sagen wir so die Nutzungszahlen anschaut, ist es Bildungsberatung wird so oder Weiterbildungsberatung wird so im Schnitt von ungefähr 7% der Bevölkerung pro Jahr genutzt. Das sind schon relativ kleine Zahlen. Und man weiß eigentlich auch, dass viele eher über ihren Freundeskreis, über Arbeitskolleginnen und Kollegen Zugang finden. Heutzutage natürlich Stichwort Digitalisierung. Wie viele geben über Google Suchmaske, suchen sie nach Weiterbildung? Es gibt dezidierte Weiterbildungsdatenbanken. Bundesministerium für Arbeit als auch Bundesministerium für Bildung und Forschung versuchen hier Plattformen im Internet auszubauen. Das ist natürlich auch ein ganz großer Zugang, wobei wir alle wissen, nicht alles, was im Internet steht, nicht jede große Verlautbarung vielleicht von einem Weiterbildungsanbieter kann dann vielleicht den genaueren Test standhalten. Die ersten Google-Treffer sind nicht immer die besten Sachen, sondern vielleicht die Sachen, wo man auch ja, sich eingekauft hat, um auf der Suchtrefferliste weit oben zu landen. Also da findet ganz viel Informationsaufnahme statt, aber ob das wirklich dann auch gute, gesicherte Informationen sind, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ich meine, und da deuten sich ja schon einige weitere Probleme an. Wir könnten hier das bekannte Matthäus-Prinzip nennen. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt, wer schon Bildung hat, hat leichtere Zugänge auch zu diesem eher intransparenten System, weil er oder sie sich vielleicht auch besser auskennt, er oder sie einen besseren Überblick hat über die Angebote, vielleicht auch mit Bildung bessere Erfahrungen gemacht hat. Und zweitens, das Digitale, das heißt, Ältere sind vielleicht an der Stelle auch stärker abgehängt, weil ihnen die Zugänge zu digitaler Information dann doch noch nicht so genauso gut zur Verfügung stehen. Und tatsächlich, Herr Kepplinger, gibt es ja diese zwei Formen der Kluft in der Weiterbildung, eine soziale Kluft und eine Alterskluft. Vielleicht zur ersten, wie schließen wir die soziale Kluft?
Ich stimme Ihnen absolut zu. Gleichzeitig, also bei der sozialen Kluft ist das Interessante, Sie haben ja das Matthäus-Prinzip angesprochen, also diejenigen, die schon haben, die bekommen mehr, diejenigen, die schon gebildeter sind, die ein besseres Einkommen haben, haben mehr Zugänge zu Weiterbildung, können sich das eher selbst finanzieren, haben eher die Informationsquellen. Das Interessante international ist aber, dass diese soziale Kluft, die gibt es überall. Kein Land der Erde hat eine absolute Gleichverteilung oder annähernde Gleichverteilung der Weiterbildungsbeteiligung. Aber es gibt da durchaus deutliche Unterschiede. Also wenn man mal so nach einer Statistik geht, wo so Qualifikationsniveaus genutzt werden, haben Sie Länder, wo Sie eine Kluft haben von rund 50%. Also ich nenne mal so ein Beispiel Italien. Da haben Sie diejenigen, die so in den ja, niedriger qualifiziert sind, die eben nur mit so rund 10%, 15% an Weiterbildung teilnehmen und die höher qualifizierten eher so bei 65%. Also sprich, Kluft von 50% ist schon enorm. Also sprich, da sieht man schon durchaus, es gibt größere oder weniger ungleiche Verhältnisse. Also in Deutschland sind wir bei rund 40% bei dieser Kluft, während so, wie so häufig, skandinavische Länder, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, mit 30, 35% eine deutlich niedrigere Kluft haben.
Was machen die besser?
Also Weiterbildung ist hier häufig noch mehr eigentlich in das Bildungssystem eingebaut, also auch noch mehr eingebaut in dem Sinne, dass man auch ein allgemeines Recht hat, an Weiterbildung teilzunehmen. Also ich will mal ein Beispiel herausgreifen. Also in Schweden hat jede Bürgerin und Bürger, das Recht, an sogenannten Studienzirkel teilzunehmen. Also sich selbst vielleicht mit einigen Leuten zusammenzutun. Sie brauchen vielleicht eine Beratung oder auch jemand, der ihnen zu einem bestimmten Thema einen Input gibt. Und dann können Sie einen Studienzirkel gründen, können dann einen Raum bekommen, können Lehrkräfte organisieren. Also es ist einfach ein Recht, das an alle Bürgerinnen und Bürger sich richtet. Das wird natürlich auch, das sieht man ja auch in den Zahlen, in Schweden ungleich wahrgenommen. Aber mit diesen allgemeinen Rechten hat man häufig durchaus den Effekt, dass dann die ja, niedriger qualifizierten, die Benachteiligten in der Bevölkerung, ich sag mal so ein bisschen Bild zu bleiben, so wie in einem Fahrstuhl mitgenommen werden. Die Kluft bleibt, aber man steigt gemeinsam ja auf ein höheres Niveau. Und
Ja.
da erlebe ich in Deutschland allzu häufig, dass man hat dann Zielgruppenansätze, man will jetzt speziell die Nichtliteraten erreichen, man will jetzt vielleicht gezielt die Geringqualifizierten erreichen. Das ist einerseits schön, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch die Gefahr der Stigmatisierung, so Weiterbildung auch ein bisschen so als Sozialprogramm für die ja, mühseligen und Beladenen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokant zuspitze. Das ist dann schwierig, glaube ich, für die Akzeptanz. Und zumal wir auch in Deutschland häufig, ich nenne es mal ein bisschen ketzerisch, so eine Projektitis haben. Wir haben zig Projekte, Programme befristet, jedes neue Ministerium, Regierung forciert wieder ein Weiterbildungsprogramm mit neuen Akzenten. Die alten Sachen werden vergessen, abgeschafft. Und so ist es so ein bisschen eigentlich immer so ein Sisyphus, dass da immer wieder neue Maßnahmen ja, durchgeführt werden, die dann aber wenig nachhaltig sind und dann auch in der Bevölkerung wenig bekannt sind. Weil sie müssen sich ja denken, so ein neues Programm muss immer erstmal auch bekannt gemacht werden, die Leute erreichen. Und kaum ist es vielleicht breiter bekannt in der Bevölkerung, ist das Programm schon wieder ausgelaufen.
Ja, und wir reden jetzt ja von staatlichen Programmen. Das heißt, wir haben auch verschiedene Ministerien, die daran beteiligt sind. Wir haben das Arbeitsministerium, Sozialministerium, wir haben das Bildungsministerium. Ist das auch ein Problem, dass da die Ministerien ihre eigenen Süppchen kochen?
Für die Abstimmung und Koordination ist es durchaus auch für den letzten Jahrzehnten auch durchaus ein Problem gewesen, wer jetzt was eigentlich macht und ob man da zusammenspielt. Da finde ich es durchaus sehr positiv, dass sich in den letzten Jahren über die sogenannte nationale Weiterbildungsstrategie zumindest bemüht wird, hier eine Abstimmung zu finden, dass die Ministerien wirklich zusammenarbeiten, jetzt auch über verschiedene Regierungen schon hinweg. Also das ist sicherlich auch nochmal, finde ich, einen ganz wichtigen Weg, also Weiterbildung voranzubekommen, diese interministerielle Zusammenarbeit, Koordination, Abstimmung. Weil natürlich ein Arbeitsministerium hat natürlich eher einen Fokus auf berufliches, betriebliches und ein Bildungsministerium sollte eigentlich auch einen Fokus auf Allgemeines, auf politische Bildung, auf kulturelle Bildung, also auch nochmal einfach breiter Bildung fassen, weil wir manchmal so ein bisschen, gerade in Deutschland, so die Gefahr haben, Weiterbildung nur als was Berufliches, Betriebliches zu sehen. Das ist natürlich wesentlich breiter und da ist es durchaus auch wichtig, mit einem verschiedenen Ressortblick drauf zu schauen und auch solche Facetten der Weiterbildung zu fördern und anzuregen.
Sie haben gerade gesagt, ein Bildungsministerium sollte. Tut das unser Bildungsministerium nicht genug?
Ja, da bin ich durchaus ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überrascht in den letzten Jahren rund um diese nationale Weiterbildungsstrategie. Also in der ersten Phase hat man bewusst sich nur auf die berufliche Weiterbildung konzentriert, also wirklich bewusst das andere herausgenommen, ausgeklammert. Was ich erstaunlich fand und auch durchaus kritikwürdig. Jetzt so in der zweiten Phase wird häufiger gesagt, ja, wir nehmen das mit auf und es wird auch mit eingebunden. Aber an der Stelle würde ich durchaus sagen, hier fehlen mir einfach noch die Fakten und die wirklichen Taten. Also es ist schön, das zu sagen, dass man das macht, aber woran man das jetzt wirklich festmacht und wo das jetzt wirklich gelebt wird und verfolgt wird, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so in einem kompletten Umfang. Es gibt da sicherlich Teilbereiche wie Alphabetisierung und ähnliches, aber dass das wirklich umgesetzt wäre und sehr stark auch jetzt die allgemeine Weiterbildung und gerade in der Zeit wie heute, wo angefangen von Corona-Leugnern, von Rechtsextremismus, politische Bildung, Gesundheitsbildung, also so viele Themen eigentlich wirklich auf der Straße liegen, wo man ja, sich bemühen müsste, die Menschen besser zu informieren. besser in den Dialog zu bringen. Literacy, so, also quasi Belesenheit in jeglicher Form, wie man Studien lesen kann, wie man sich neue Entwicklungen informieren kann, austauschen. Also da liegen eigentlich so viele Themen, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass man hier sehr aktiv würde, um diese Sachen zu verfolgen, um das Stichwort gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das geht über das beruflich-betriebliche hinaus.
Diese vielen unterschiedlichen Ansätze und Programme, die es dann da so gibt, werden die eigentlich auch wissenschaftlich begleitet und evaluiert? Wir haben ja in Deutschland oft auch das Problem, dass bei großen Initiativen, politischen Initiativen, ja, am Ende gar nicht rausgefunden wird, nachgefragt wird, was hast tatsächlich gebracht?
Das ist wohl wahr. Also es gibt durchaus häufiger Evaluationen. Bei Evaluationen muss man genau hinschauen. Also wer wird da auch beauftragt, mit welcher Zielstellung? Wie ergebnisoffen ist dann auch die Evaluation? Es gibt viele privatwirtschaftliche Evaluationsinstitute, die mittlerweile eigentlich sehr stark, in Anführungszeichen, den Markt dominieren. Wobei ich mir, wenn ich jetzt zugespitzt bin, nicht immer sicher wäre, ob da wirklich eine rigorose Evaluation jenseits der Interessen des Auftraggebers verfolgt wird, oder man nicht so ein bisschen drauf schielt, die Evaluationsergebnisse ein bisschen in die Richtung zu lenken, wie es vielleicht gewünscht ist und damit sich dann auch zu sichern, dass man auch Folgeaufträge bekommt. Also das ist, glaube ich, ein großes Problem, wo ich mir mehr wünschen würde, mehr unabhängige Evaluationen.
Wie ist es mit den großen Programmen der Ministerien, Weiterbildungsprogrammen, Initiativen, werden die evaluiert?
Die werden durchaus evaluiert, wurden auch in der Vergangenheit evaluiert. Da sind durchaus auch immer auch interessante Ergebnisse gekommen. Gleichzeitig aber auch hat man durchaus auch gesehen, dass so manchmal auch die Evaluationen auch das aufgreifen, was eigentlich schon so Richtungen sind, die eingeschlagen werden. Also wenn ich mir so die Evaluation der Arbeitsmarktpolitik in den 2000er Jahren anschaue, da wurde eigentlich häufig auch in den Evaluationen das schon vorbereitet. Also sprich Veränderungen in der Weiterbildungsförderung, Kürzungen in der Weiterbildungsförderung, die waren eigentlich da schon vorweggenommen in den Evaluationen. Also auch da
Das heißt,
ist
man hat
durchaus
dort schon
die.
herausgefunden, was man dann anschließend tun wollte. Das war ein bisschen programmatische Evaluation. Verstehe ich Sie da richtig?
So in diese Richtung durchaus. Und ganz wichtig ist ja auch bei einer Evaluation, auf was schauen Sie denn? Also ich hatte jetzt ja gerade auch gesagt, Weiterbildung hat auch allgemeine gesundheitliche, soziale Funktionen. Wenn ich aber jetzt nur ganz eng schaue, Weiterbildung durch die Arbeitsagentur, Arbeitsamt, führt die zur Integration in Arbeit, zu höheren Gehältern, komme ich natürlich nur zu einem Ausschnitt von Ergebnissen und kann vielleicht leichter sagen, bringt doch gar nicht viel. Während andere unabhängige Evaluationen oder Studien auch durchaus gezeigt haben, also diese, ja, Integration in Arbeit wird vielleicht zu einem gewissen Maße nur erreicht, aber diese anderen Funktionen sind sehr wichtig und also sprich auch sozialer Zusammenhalt, Austausch, auch bei Weiterbildung sollte man auch nicht vergessen, es geht ja auch nicht immer nur um Progress, also sprich Fortschritt, Aufstieg, sondern für viele Menschen einfach auch mithalten zu können, also auch nicht weiter abzurutschen. Also aus Gesundheitsstudien weiß man so ein Stück weit, dass zum Beispiel so wie gesagt so angesprochene Yogakurse und ähnliches jetzt nicht in dem Sinne dazu führen häufig, dass die Leute jetzt viel gesünder sind, aber andersrum, vielleicht ein bisschen paradox, dass sie nicht kränker werden. Also sprich häufig Menschen, die solche Kurse nicht besuchen, rutschen mit ihrer Gesundheit häufig deutlich ab und verschlechtern sich. Und solche stabilisierende Funktionen, erhaltende Funktionen werden dann manchmal so als Nichteffekte oder geringe Effekte eingestuft, wo ich aber sagen würde, die sind ganz, ganz wichtig, solche Stabilisierung. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir eine Krise nach der nächsten haben.
Was man, glaube ich, auch in der letzten Krise gut gesehen hat, sehr positiv ist, dass gerade auch in der Corona-Zeit, glaube ich, also sagen wir mal so, die Beteiligung der Älteren an Weiterbildung hat über Jahre hinweg zugenommen. In der Corona-Krise ist wieder ein bisschen abgerutscht, aber es bleibt doch erstmal, Herr Kepplinger, wenn ich das richtig verstehe, die positive Nachricht, dass Ältere heute sehr viel stärker an Weiterbildung beteiligt sind als noch vor ein, zwei Jahrzehnten. Ist das richtig?
Das ist auf jeden Fall richtig. Und es ist auch so eine Sache, die häufig in Diskussionen verloren geht oder wo man noch so das Bild hat. Ja, also auch da bei der angesprochenen Matthäus-Prinzip, das erreicht vor allem eher die Jüngeren, die Gebildeteren. Also das hat sich deutlich reduziert. Also wenn ich mal so zwei Zahlen einwerfen kann, 1991, hatten wir bei den 18- bis 34-Jährigen eine Quote von 44% Weiterbildungsbeteiligung pro Jahr. Bei den Älteren, den 50- bis 64-Jährigen, lag das nur bei 23%, also fast
Enormer
doppelt
Unterschied.
so hoch bei den Jüngeren. Und jetzt springen wir in 2020, da sind die Jüngeren bei 65% und die Älteren bei 54%. Und die Zahlen waren schon vor ein paar Jahren vor Corona noch stärker angeglichen. Also das hat sich enorm verändert. Die Erklärung ist wie so häufig Multivariat oder verschiedene Gründe. Das fängt an davon, Ältere sind heute viel mehr, also viel höhere Erwerbstätigkeitsquote. Sie sind viel länger noch eigentlich im Erwerbsleben, wo man weiß, der Beruf und Arbeit ist einer der großen Faktoren, warum man an Weiterbildung teilnimmt, vom Betrieb zum Beispiel finanziert. Es gibt weniger Frühverrentung. Wir haben insgesamt aber auch eine Bildungsexpansion. Also es sind ja viel mehr Menschen, ja, die studiert haben, die Schulabschlüsse erworben haben, wo man auch weiß, je höher gebildete Menschen sind, desto wahrscheinlicher nehmen sie auch an Weiterbildung teil. Man spricht manchmal ja auch so von den sogenannten Silver Agern, also sprich, heutige 65-Jährige, 63-Jährige sind häufig noch sehr gesundheitlich fit, agil, neugierig, viel unterwegs und dementsprechend dann auch viel eher auch an Weiterbildung teilnehmend als vielleicht vor 20, 30 Jahren.
Das ist eine sehr gute Nachricht. Was hat aber jetzt dann die Corona-Krise? Sie haben schon angedeutet, die Corona-Krise hatte natürlich einen Einfluss. Was hatte die für einen Einfluss auf die Weiterbildung, speziell auf die Weiterbildung der Älteren, aber auch auf die Institutionen, die Weiterbildung anbieten?
Also ich habe so eine kleine Studie gemacht, also auch im internationalen Raum, wo wir uns das so angeschaut haben, über Befragung von Expertinnen und Experten. Und ich würde mal so drei Bilder verwenden. Also das eine Bild ist Disruptor, also sprich Unterbrechung, Zäsur. Also die ja, Lockdowns, die Schließung von Bildungseinrichtungen waren dann natürlich eine sehr große Verwerfung. Also wo erstmal einfach teilweise von einem Tag auf den nächsten Tag ja, Bildungseinrichtungen geschlossen werden mussten, Kurse abgesagt werden, Rückerstattungen dann auch in den Weg gebracht werden von Kursgebühren und ähnliches. Also das war eine ganz große Zäsur, wo auch viele das auch erstmal als Schock erlebt haben, dass einfach die normalen Prozesse in der Bildungseinrichtung nicht mehr stattfinden. Für die älteren Kurse, die sie vielleicht auch seit Jahren besuchen, regelmäßig wegbrechen. Also das war eine ganz große, ja, Zäsur und Einschnitt. Gleichzeitig, da kommen wir zum zweiten Bild, Metapher, Katalysator, Beschleuniger. Da ist natürlich die Digitalisierung zu nennen. Also ich habe mal in dieser Studie, die wir durchgeführt haben, war so schön, eine Expertin hat das ausgedrückt. Also wahrscheinlich hat Corona dazu geführt, dass die Digitalisierung, die wir erst vielleicht in 10 Jahren auf dem Niveau erreicht hätten, in der Verbreitung, sich innerhalb von wenigen Monaten vollzogen hat. Also, dass sich das wesentlich schneller durchgeführt hat. Also, wenn man auch in Bildungseinrichtungen geschaut hat, wo dann Kurse durchgeführt werden, wie kann ich ein Webinar durchführen, wie kann ich eine Videokonferenz machen, was gibt es da für Systeme. Also, da sagen viele Einrichtungen oder auch Lehrende, dass sie eine steile Lernkurve gemacht haben, selbst. Also, gelernt haben, wie man digitale Medien nutzen kann, Vor- und Nachteile, worauf man achten muss. Und bis hin zu den Lernenden auch. Also viele Lernende haben dann vielleicht vorher auch gesagt, das ist nicht so für mich. Dann war man eher so gezwungen, dass wenn man das machen kann, kann man es nur so machen. Und das hat bei vielen ja für erhebliche Lerneffekte geführt. Wobei man auch sagen muss, wir haben auch Menschen da durchaus auch verloren. Also nicht alle haben sich dem angeschlossen. Und da auch ist manchmal so dieses Schlagwort der Digital Natives, also der Jungen, die da so ganz nur aufgeschlossen sein und begeistert sein für digitales Lernen. Wenn ich auch auf meine universitäre Lehre schaue, kann ich das nicht für alle
Ja.
Studierende unisono sagen, sondern da sind durchaus einige weggefallen, haben damit nicht klargekommen. Und wir haben ja auch, ich finde das Bild auch sehr schön, wir waren alle in dem gleichen Sturm mit Corona, aber wir haben ja teilweise in unterschiedlichen Booten gesessen. Ich kann so einen Sturm vielleicht besser überstehen, wenn ich eine tolle Internetverbindung habe, eine schöne Wohnung mit Balkon, mit Garten vielleicht, und lebt nur zu zweit in der Wohnung und andere Menschen oder das Bootbild wieder zu wählen, ja, haben vielleicht eine ganz kleine Wohnung mit einer großen Familie, eine schwache Internetverbindung, nur ein Gerät, wo gleichzeitig die Kinder, die irgendwie Homeschooling machen. Ja, das sind natürlich enorme Schwierigkeiten und Verwerfungen, wo wir auch so sehen. Und damit komme ich zum
Ja.
dritten Bild. Das Brennglas, also sprich, man sieht eigentlich so soziale Unterschiede noch klarer. Also auch, wenn ich jetzt wieder auf das Personal springe bei den Weiterbildungseinrichtungen, da haben wir ja häufig viele Freiberufler, also die dann vielleicht an verschiedenen Weiterbildungseinrichtungen ihre Kurse durchführen, halten. Die waren dann teilweise am meisten betroffen, weil da war es dann, wenn es dann Lockdown gab oder der Lockdown noch länger andauerte, da konnte man halt einfach weniger Aufträge vergeben. Und dementsprechend ist das sehr schwierig. Und da sieht man eigentlich diese Verwerfung, diese Ungleichheiten. Und wie wir halt, wenn ich das große Bild nochmal vom Anfang mit dem lebenslangen Lernen, lebensbegleitenden Lernen, wie unterschiedlich wir da ausgestattet sind und dass ja die sozial Schwächeren da häufig oder oftmals auf der Strecke bleiben.
Jetzt ist es so, wir sind gleich von einer Krise in die nächste gegangen. Wir haben jetzt die Krise, die ausgelöst worden ist durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Hauptsächlich bislang eine Energiekrise. Es ist auch eine Inflationskrise. Es ist eine Krise, die sich auf die Haushalte auswirkt. Was bedeutet das für die Weiterbildungsinstitutionen?
Ja, also es ist eine enorme Schwierigkeit, weil natürlich, ich sag mal, so Zahlungsbereitschaft für Weiterbildung, also nochmal das große Bild kurz zu springen, Weiterbildung ist der Bildungsbereich, wo am meisten Eigenfinanzierung oder private Finanzierung vorhanden ist. Da haben wir so rund 80% bringen entweder Betriebe oder Individuen auf. Und angefangen von den Betrieben, wenn die in der Krise sind, wenn die höhere Energiekosten haben, dann sind die vielleicht nicht mehr so total begeistert, jetzt einen Weiterbildungskurs für ihre Mitarbeitenden zu finanzieren. Genauso bei den Individuen auch. Also da sinkt die Zahlungsbereitschaft. Im digitalen Raum haben wir generell immer so eine Schwierigkeit, eine Zahlungsbereitschaft zu haben. Viele Sachen sind da kostenlos, da gibt es YouTube-Videos und sonstiges. Also da ist ein enormes Problem, was auf Weiterbildungseinrichtungen nicht zurollt, sondern schon längst ihre Thema ist. Ja, hier eine Finanzierung, Zahlungsbereitschaften zu unterstützen, das ist sehr schwierig. Und da, ja, glaube ich, stehen einige auch vor der Existenzfrage. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten zuspitzen, weil man hat eigentlich so die Erfahrung, in Krisen wird dann Weiterbildung vielleicht jetzt irgendwie so auch über Auffangprogramme öffentlicher Art, wenn es größere Formen von Arbeitslosigkeit geben sollte, gemacht. Aber die Individuen und die Betriebe sind dann häufig diejenigen, die erstmal, ja, zögern, in Weiterbildung zu investieren.
Also hier zeichnet sich möglicherweise eine durchaus große Krise ab. Wir haben jetzt das ganze Gespräch über fast nicht über Hochschulen gesprochen. Ist das ein Zufall oder spielt die akademische Weiterbildung an den Hochschulen noch eine auch im internationalen Vergleich geringe Rolle und woran liegt das?
Ja, also man kann durchaus sagen, sie spielt noch eine relativ geringe Rolle. Also wenn man so Zahlen so ansieht, so bezogen auf den Gesamtweiterbildungspakt, ist so die wissenschaftliche Weiterbildung mittlerweile so bei 3% angekommen. Also sie hat sich zwar verdreifacht im Verhältnis zu vor einigen wenigen Jahren zuvor, aber ist noch eigentlich relativ marginal. Das hat historische Gründe. Also ein Grund, weswegen Volkshochschulen entstanden sind, ist der Grund, dass elitäre Hochschulen gesagt haben, wir machen doch jetzt hier im wörtlichsten Sinne nicht jetzt Bildung für das gemeine Volk. Also sprich, das Bildungsbürgertum war sehr hinterher, so ihre Privilegien zu verteidigen. Und insofern wurden dann teilweise wie die Volkshochschulen Sonderinstitutionen gegründet, über das man da überhaupt sich an die Breite der Bevölkerung richten kann. Also so ein gewisser Elitismus ist durchaus so eine, gerade im deutschen Bildungssystem, so eine Konstante. Also ich kenne noch Hochschullehrer aus meinem Studium, die gesagt haben, wir machen doch hier keine Bildung auf Volkshochschulniveau, also so eine Distinktion hier zu artikulieren. Wenn man jetzt in die Jetztzeit springt, neben diesen mentalen Sachen, ist es aber auch so, dass zwar Weiterbildung so als dritte Säule mittlerweile staatlicherseits anerkannt ist, zwischen neben der grundständigen Lehre und der Forschung, dass man aber feststellt, dass ganz viel von dieser Weiterbildung, die man anbieten kann in der Hochschule, auf sogenannten Vollkosten basiert. Also sprich, das muss richtig das abgerechnet werden, was da an Gehältern, was da an Materialien drinsteckt. Und das führt dann leicht bei Weiterbildungs-, Master- und Zertifikatskursen, dass sie mit jährlichen Gebühren von rund 10.000 Euro zu tun haben. Und das ist dann, ein Kollege hat es mal so formuliert, das ist der Goldfischteich. Das sind dann Führungskräfte, das sind dann Wohlhabendere, die sich solche Kursgebühren leisten können. Und auf der anderen Seite, wenn sie selbst Hochschullehrer sind und das machen und mit Vollkosten arbeiten, dann müssen sie jeden Bleistift gesondert abrechnen. Sie haben riesigen Verwaltungsaufwand. Also das ist im Vergleich zu der grundständigen Lehre ein ganz anderes Spiel. Und
Ja, das
da sind
ist
ganz massive Dinge vorhanden.
Spannend in mehrfacher Hinsicht. Einerseits, weil es zeigt, dass in anderen Ländern offenbar zum Teil auch eine größere Toleranz ist, höhere Gebühren zu zahlen für Weiterbildung als hierzulande. Also auch von Menschen, die nicht die Reichsten sind, vielleicht eine höhere Toleranz ist, da zu investieren. Und zum anderen eben, dass wir dieses sehr komplizierte System haben der Abrechnung, was es für die Hochschulen sehr unattraktiv macht. Sie haben es erwähnt. Die nationale Weiterbildungsstrategie wird fortgeführt, wird weiterentwickelt. Sehen Sie da auch Ansätze in der Richtung, an den Hochschulen was zu verbessern? Und wo überhaupt sollte die Reise hingehen? Leitet die Weiterbildungsstrategie, die neue Version, die Weiterentwicklung in die richtige Richtung? Wissen wir, sehen wir das schon?
Das ist schwer einzuschätzen. Ich bin erstmal dankbar, dass es sie weitergeführt wird. Also so mit langen Atmen Sachen zu verfolgen, ist nicht immer unbedingt die Stärke, also über verschiedene Regierungen hinweg auch. Das ist für mich immer so fast ein Lackmustest. Also es wird ein Programm auch weitergeführt, wenn es Regierungswechsel gibt. Insofern finde ich das schon sehr erfreulich. Und dass man auch einfach angesichts dieser Krise, wo man ja von Militärausgaben, Energieausgaben leicht auch einfach Weiterbildung komplett aus dem Blick verlieren kann. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass das eigentlich darüber auch weiter bespielt wird, das Thema ist, auf Agenda steht. Ich würde mir halt durchaus noch mal mehr Substanz wünschen, also auch, ich sage mal, auch in Finanzierungshinsicht, also was da wirklich auch an neuen Programmen, an Maßnahmen, also so teilweise hat man den Eindruck bei dieser nationalen Weiterbildungsstrategie, da werden jetzt verschiedene Sachen, die es gibt, unter ein Dach gepackt. Und es das heißt dann jetzt nationale Weiterbildungsstrategie. Ich glaube, da gibt es noch viel Raum für Weiterentwicklung, Strukturierung, das mehr auszubauen. Aber da kann ich das noch nicht einschätzen, wo es wirklich hingeht und wo ich mir sogar sehr wünschen würde, dass das wirklich den Namen verdient, nationale Weiterbildungsstrategie.
Am Ende der Podcasts stelle ich meinen Gästen immer noch mal eine Frage und die passt an dieser Stelle eigentlich wunderbar, wenn es darum geht, was Sie sich wünschen. Diese Frage lautet, Herr Kepplinger, wenn ich einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätte, dann wäre das?
Mehr Kontinuität, also in Weiterbildungsfragen. Mehr an dem Thema mit langen Atem arbeiten, nicht immer wieder in Anführungszeichen neue Schweine durchs Dorf zu treiben. Auch nicht so eine Naivität, jetzt ist nur das Digitale die Lösung. Also gerade Corona hat ja auch gezeigt, wie schwierig das auch teilweise ist und auch nicht alle begeistert sind und dass die Lerneffekte, Lernwirkungen nicht so gut sind, häufig im digitalen Raum. Also Strich mehr Kontinuität. An der Sache mit langen Atem bleiben.
Bernd Kepplinger, Professor für Weiterbildung und Gast heute bei Viada wundert sich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und man merkt wirklich, die Begeisterung für Weiterbildung trägt Sie und Sie können sie weitergeben. Und man würde sich wünschen, dass dieses Thema tatsächlich in der Öffentlichkeit nicht mehr so nebenbei wahrgenommen wird, sondern dass es eine Hauptrolle mit im Bildungssystem spielt. Ganz herzlichen Dank, Herr Kepplinger.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen und die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und damit sind wir am Ende des neuen Podcasts. Viada wundert sich. Ist natürlich nicht der letzte. Die nächste Folge kommt. Und ich freue mich wie immer über Feedback von Ihnen, über die Kommentarspalte im Blog. Und sagen Sie mir auch gern, wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie Vorschläge für Gäste haben. In dem Sinne hoffentlich bis bald. Machen Sie es gut und schön, dass Sie mit dabei waren.